ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Richard David Precht. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Philosoph, Podcaster und Publizist. Sie sind dafür bekannt, dass Sie immer wieder Debatten anstoßen. Ist das so die Aufgabe der Philosophen der Gegenwart? Was sagen Sie?
Ich glaube nicht nur der Gegenwart. Ich glaube, die Philosophie beginnt damit, Debatten anzustoßen. Also wenn wir so in der abendländischen Philosophie an die Wurzeln gehen, ja, und auf Sokrates kommen, dann war Sokrates jemand, der auf dem Markt stand, ja, der hinlänglich geglaubte Meinungen in Frage stellte, der Debatten anstieß. Was ist das Gute, was ist das Richtige, was ist ein gutes Leben, was ist ein gutes Zusammenleben? Debatten anstoßen steht am Anfang der Philosophie.
Sokrates haben Sie jetzt gerade erwähnt, der ist relativ schlecht dabei weggekommen am Ende. Ist das das Schicksal der Philosophen? Ich will jetzt nichts unterstellen.
Wer sich auf diese Art und Weise in Debatten nicht nur anstößt, sondern auch in die Debatten begibt, ist stets und zu jeder Zeit immer ein gewisses Risiko eingegangen. Und im Vergleich zu Sokrates' Risiko ist das heute geringer.
Welche Eigenschaft brauchen Philosophen heutzutage ganz besonders?
Naja gut, also der Begriff Philosophie bietet sehr unterschiedlichen Menschen Heimat. Es gibt immer noch den Typus auch genauso des Stubengelehrten, es gibt den Typus des Spezialisten, der sich 30 Jahre lang an philosophischen Spezialfragen abarbeitet, und es gibt immer weniger eigentlich Generalisten. Das heißt eigentlich, je größer das Bedürfnis der Gesellschaft nach Generalisten wird, also nach Leuten, die ihr philosophisches Handwerkszeug auf einen möglichst breiten Bereich anwenden können, umso geringer ist die Zahl an Generalisten, die die Universitäten noch hervorbringen, sondern in erster Linie eben Spezialisten. Und das führt dazu, dass also für Philosophen eigentlich im Augenblick relativ wenig Platz ist.
Sehen Sie sich denn in diesem Feld als Generalist in der Philosophie?
Ja. Also ich hätte einen anderen Weg einschlagen können und hätte mich jetzt 30 Jahre lang mit Problemen der analytischen Philosophie beschäftigen können. Auch das ist ehrbar und das ist auch gut, dass es Menschen gibt, die das machen. Aber wenn man sich überlegt, in welcher Lage die westlichen liberalen Gesellschaften im Augenblick sind, wenn man sich anguckt, welche gewaltigen Kräfte im Augenblick die Plattentektonik der Welt verschieben, dann ist es ja absolut naheliegend, dass man als Philosoph sich diesen Dingen zuwendet. Und für so schöne Dinge wie philosophische Detailfragen ist aus meiner Sicht jetzt für meine Person im Augenblick wenig Platz.
Ja, Sie haben jetzt gerade ein Essay geschrieben, Angst, Stillstand, der Titel. Was ich interessant fand zu lesen, und da kommen Sie vielleicht als Generalist wieder durch, Sie setzen das in Verbindung zu anderen Philosophen, die Bewegungen, Entwicklungen in Gesellschaften schon auch zu anderen Zeiten erkannt haben. Da spielt Alexis de Tocqueville, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, eine große Rolle. Was ist das für ein Typ?
Ja, ein hochspannender Mensch, ein französischer Adliger, der in den 1820er Jahren in Frankreich in die USA geschickt wird. Die USA sind zu dem Zeitpunkt die einzige bisher existierende liberale Demokratie. Und den Franzosen ist klar, das ist wahrscheinlich das, was künftig auch auf Europa Zukunft kommt, und dann soll er sich das da mal angucken. Und er ist dann dorthin gereist und hat ein zweibändiges Werk geschrieben über die Demokratie in Amerika. Und er hat vieles gelobt und gesagt, was alles besser ist als in der Adelsgesellschaft. Und dafür ist er auch sehr berühmt geworden. Aber er hat auch einiges kritisiert und befürchtet.
Nämlich?
Ja, also das Erste, was er kritisiert hat, ist, dass in fortgeschrittenen Demokratien die Menschen nicht mehr so sehr am guten Miteinander interessiert sind als an Geldvermehrung, weil in den Demokratien das Geld den Begriff der Ehre ersetzt. Ja, das heißt also, irgendwann wird alles nur noch Kapitalismus sein und jeder wird zum Kapitalisten seiner selbst. Eine sehr richtige Beobachtung. Und die zweite richtige Beobachtung ist, dass er sagt, in Adelsgesellschaften, Monarchien und so weiter ist völlig klar, da gibt es eine Zensur von oben, ne, da gibt es wenig Meinungsfreiheit. Es gibt aber auch in liberalen Demokratien die Möglichkeit, dass die Freiheit schwindet. Und er hat das damals schon gesehen und prognostiziert, nämlich durch die, wie er das nennt, Diktatur der öffentlichen Meinungen. Und dass er quasi eine bestimmte öffentliche Meinung gesetzt wird und dass das Abweichen davon dann bestraft wird. Und das wäre etwas, wozu liberale Demokratien sehr leicht neigen können. Und dann muss man sagen, oh ja, wenn wir uns die Entwicklung auch in diesem Land angucken, ja, auch liberale Demokratien können ein Problem mit der Meinungsfreiheit kriegen und nicht nur Autokratien.
Wobei ja das Gegenargument für die Meinungsfreiheit immer ist, wir dürfen natürlich alles sagen, es hat halt gewisse Konsequenzen.
Ja, das sind Autokratien auch. Sie dürfen in Russland alles sagen. Sie dürfen in China alles sagen. Sie müssen nur Konsequenzen tragen. Jetzt gibt es einen wichtigen Unterschied. Der wichtige Unterschied ist, Sie kommen unter Umständen in Russland oder in China, je nachdem, was Sie sagen, für Jahre ins Gefängnis. Das passiert bei uns nicht. Aber bei uns sind trotzdem gewisse soziale Kosten mit bestimmten Meinungsäußerungen verbunden, die zu einer gewissen sozialen Ächtung quasi führen können. Und das ist natürlich normalerweise schon eine ziemlich hohe Strafe.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Ursache dafür bei Alexis de Tocqueville ist der Fortschritt der Demokratie.
Ja, also auch Demokratien haben eine von ihm, man muss sich mal überlegen, wie brillant das war zu einem Zeitpunkt, als diese Demokratie in Amerika gerade mal 40 Jahre oder 30 Jahre existierte, schon zu sehen, was sind mögliche Degenerationserscheinungen oder was passiert, wenn Demokratien altern oder länger leben. Und er sagt, dass der Fortschritt der Demokratie nicht unbedingt dazu führen muss, dass der Liberalismus in der Demokratie stärker wird. Sondern es kann auch sein, dass liberale Demokratien aus sich selbst heraus Mechanismen entwickeln, die diesen Liberalismus untergraben.
Hatte er dann auch einen Lösungsvorschlag parat?
Nee. Also einen Lösungsvorschlag hatte er noch nicht, weil zu dem Zeitpunkt, als in den USA es diese Demokratie gab, gab es sie in Frankreich ja noch nicht. Und seine Aufgabe war ja so ein bisschen grundsätzlich darüber nachzudenken, ist das was für uns oder ist das nichts für uns? Das war ja der Ausgangspunkt. Und er hat eigentlich einen sehr, sehr nüchternen, bilanzierenden Bericht geschrieben und hat sich jetzt mit keiner Sache Partei gemacht. Also im Grunde genommen wie eine ethnografische Untersuchung, als wäre er zu irgendeinem indigenen Stamm geworden, hätte sich deren Sitten und Gebräuche angeguckt und hat sich wie ein Ethnologe beschrieben.
Er wollte einen Ist-Zustand dokumentieren.
Er wollte einen Ist-Zustand dokumentieren, aber natürlich gleichzeitig hat er gesagt, wo sieht er die Stärken und die Chancen und wo sieht er die Gefahren.
Jetzt kommen andere Analysen von Ihnen dazu, dass nämlich nicht mehr die Arbeit im Zentrum steht, sondern die Frage nach dem Sinn. Das ist doch erstmal was ganz Positives.
Ja, also ich habe ja vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, vor 3 Jahren, über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft und die Zukunft der Arbeit. Und es ist ja interessant, dass fortgeschrittene Demokratien bei so viel Wohlstand, wie er sich in den liberalen Demokratien angehäuft hat, irgendwann keine klassischen Arbeitsgesellschaften mehr sind, sondern in dem zunehmend, und das wird jetzt jeder, der unter 50 ist und jeder unter 30 ist, erst recht, wird jetzt nicken und sagen, die wichtigsten Fragen, die wir in unserem Leben stellen, ist nicht mehr, wie es früher hieß, Hauptsache du hast Arbeit, sondern Hauptsache du hast gute Arbeit, Hauptsache du hast auch noch genug Zeit für anderes, Hauptsache deine Arbeit macht einen gewissen Sinn und sie macht dich glücklich und du hast Zeit für deine Kinder und für dein Sportstudio und für deine Freunde. Und deswegen sage ich, wir leben nicht mehr in einer klassischen Arbeitsgesellschaft heute, sondern in einer Sinngesellschaft.
Weil es uns also so gut geht, können wir es uns überhaupt erlauben, die Frage nach dem Sinn zu stellen?
Richtig. Früher waren alle Gesellschaften Mangelgesellschaften. Auch noch in den Zeiten von Alexis de Tocqueville gab es keine einzige Überflussgesellschaft auf dem Planeten, sondern nur Mangelgesellschaften. Das heißt, das, was erwirtschaftet wurde, war für die Zahl der Bevölkerung immer zu wenig. Es gab immer Hungernde, es gab Ausgestoßene, Unterprivilegierte in der Gesellschaft. Heute haben wir eine Überflussgesellschaft. Der Begriff ist aus den 60er Jahren. Ja, seitdem definieren die Ökonomen unsere Gesellschaften als Überflussgesellschaften und da kann man sukzessive anfangen, sich die Sinnfrage zu stellen.
Wenn Sie darüber schreiben, dass die Großeltern vor allem eins wollten, nämlich nicht auffallen, Wie hat sich das im Laufe der Generationen verändert?
Ja, also heute ist es ganz wichtig, dass man auffällt. Es ist nicht nur ein psychologisches Bedürfnis, sondern es ist auch eine gesellschaftliche Erwartungshaltung. Wir leben heute im kulturellen Kapitalismus. Das heißt also in einer Gesellschaft, wo eigentlich jeder dazu angehalten ist, Kapitalist seiner selbst zu sein, sich optimal zu vermarkten, zu performen, wie das heute heißt. Ja? Und das kann er nur, indem er zeigt, dass er etwas ganz Besonderes ist oder dass er etwas kann, was andere nicht können. Und da geht es darum, mit diesen positiven Fähigkeiten in der Gesellschaft aufzufallen. Und wir wollen auch mit unserer positiven Emotionalität auffallen, mit unseren richtigen Meinungen, mit unserer richtigen Moral. Ja, wir sind ja immer automatisch die Guten und die anderen sind es meistens nicht. Und das führt dazu, dass wir also heute eine ganz andere Form von Selbstdarstellung haben, als das unsere Großeltern hatten. Andererseits, der Konformismus ist nicht ganz aus der Welt. Ja, wir wollen auffallen, aber wir wollen natürlich nicht dumm auffallen. Ja, wir wollen keine Shitstorms in den sozialen Medien bekommen und so weiter. Auf der einen Seite sind wir genötigt, so individuell wie irgendwie möglich zu sein, innerhalb eines ziemlich eng festgelegten Rahmens.
Wobei war das nicht auch schon immer so, dass die Lauten, das ist ja das, was Sie im Grunde sagen, die Lauten werden gehört?
Ja, aber früher war es halt so, dass die kleinbürgerliche Moral den Menschen austrieb, zu den Lauten gehören zu wollen. Ja, also Kinder, die laut waren, waren vorlaut. Ja, und man sollte sich die Hörner abstoßen und man wurde gezügelt und man kriegt in der Pubertät und danach gesagt, dass man ja noch nicht erwachsen ist und solange man die Füße unter den Tisch der Eltern streckt und dass man zu allem eine Meinung hätte, aber von nichts eine Ahnung und so. Und diese Art von kleinbürgerlicher Domestikation, die findet ja heute meistens nicht mehr statt. Ich will die auch gar nicht schönreden. Ja. Ja, nur wir sind von einem Gegenteil ins andere gekommen.
Jetzt sagen Sie, die meisten Konflikte in unserer Gesellschaft sind identitätsgetriebener Natur. Was meinen Sie damit?
Ja, also wir blähen unsere Identitäten auch im öffentlichen Raum sehr weit auf. Wir präsentieren unter anderem über soziale Netzwerke, aber auch sonst, dass wir die Guten sind und wie toll wir sind und was wir machen. Und wir sind sehr empfindlich dabei. Ja, weil wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Emotionen legitim sind. Das gibt's noch nicht lange. Vor ein paar Jahrzehnten war das noch nicht so. Wenn jemand gefühlsbasiert irgendwo was gemacht hat, dann wurde er gerade als Frau ganz, ganz schlimm abgestempelt. Ne? Klar, Frauen fühlen, Männer denken. Ne? So klassische gesellschaftliche
Hysterie.
Klischees. Ja, Hysterie. Ja, genau, stell dich nicht an und was da die Gefühle und so. Ne? Also noch eine Politikergeneration wie die von Helmut Schmidt, die ging zum Fühlen in den Keller. Ja, die zeigt niemals Gefühle. Und das war das klassische Männer- und Rollenverständnis. Heute zeigen wir diese Gefühle, wir haben diese Gefühle, es ist legitim, die Gefühle zu haben, aber wir sind auch sehr sensibel und sehr empfindlich. Unsere Gefühle werden sehr, sehr, sehr leicht gekränkt oder verletzt.
Heißt das, der Inhalt der Diskussion hat sich verschoben von einem Sachthema zu einem persönlichen Thema oder was zieht man daraus?
Wir personalisieren jede Debatte, weil wir uns immer gleich persönlich angegriffen fühlen. Und was auch interessant ist, früher war sich persönlich angegriffen zu fühlen eine Schwäche. Na, man durfte nicht zeigen, dass man sich persönlich verletzt oder angegriffen gefühlt hat. Heute gilt es als Stärke. Na, der Opferbegriff hat sich in der Gesellschaft verändert. Svenja Flasspöhler hat da sehr interessante Dinge zugeschrieben.
Eine philosophische Kollegin von Ihnen?
Kluge Philosophenkollegin. Ja, die gesagt hat, das Interessante ist, dass die Opferrolle heute in der Gesellschaft moralisch sehr hoch gerankt wird.
Jetzt muss man darauf schauen, wo mag es denn Einfluss geben? Und früher hat man gesagt, ja, in der Politik gibt es Vorbilder. Dennoch, Sie analysieren, in der Politik ist diese Opferrolle ebenso vorhanden. Sie zitieren unterschiedliche Beispiele. Robert Habeck mit dem Beispiel Schwachkopf oder Agnes Strack-Zimmermann von der FDP hat teilweise zu gewissen Zeiten bis zu 250 Strafanzeigen im Monat gestellt. Mhm. Also die Vorbildfunktion in der Politik ist verloren gegangen.
Und sie ist unter anderem dadurch verloren gegangen, dass wir 2022 von der Öffentlichkeit meistens nicht so bemerkt eine sehr entscheidende Gesetzesveränderung erlebt haben. Und zwar stehen, so waren die Folgen der Corona-Pandemie und der Angriffe, die es damals gegen Politiker gab, dass Politiker unter einem ganz, ganz besonderen Schutz stehen und dass sie viel leichter und schneller beleidigt oder verunglimpfbar sind als eine normale Person. Übrigens auch als andere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also für Politiker gelten ganz, ganz besonders sensible Grenzen. Und so konnte es passieren, dass ein pensionierter Jurist aus Bayern, der im Internet ein Meme veröffentlicht hat, also ein Bild der Firma Schwarzkopf Professional und das Schwarzkopf, das Konterfei ausgetauscht hat gegen ein Porträt von Robert Habeck und drüber stand dann Schwachkopf Professional. Dieser Mann ist angeklagt worden und mit Zustimmung von Robert Habeck, dem wurde die Wohnung durchsucht, dem wurde der Computer beschlagnahmt und so weiter. Am Ende wegen einer Satire und wegen eines Begriffes wie Schwachkopf. Und mein Fazit dieser Geschichte ist, der Schaden, den Robert Habeck mit dieser strafrechtlichen Verfolgung eines so harmlosen Begriffs wie Schwachkopf für die Demokratie angerichtet hat, ist größer als der Schaden, den der Rentner aus Bayern angerichtet hat, indem er Robert Habeck einen Schwachkopf genannt hat.
Jetzt ziehen sich diese Beispiele weiter. Für die Aussage von Friedrich Merz zum Stadtbild gibt es Verleumdungsklagen auch gegen ihn. Also was sagt das aus über unsere Gesellschaft? Was analysieren Sie von Ihrer philosophischen Warte heraus? Ja.
Also ich möchte gerne wissen, wer bei der Stadtbild-Aussage eigentlich da ganz konkret verleumdet worden ist. Ja, also wenn ich anfange, den sehr ernsten Straftatbestand der Verleumdung bereits auf so eine undeutliche solche Aussage wie die, die Merz da gemacht hat, zu beziehen, dann hat diese Gesellschaft ein Problem. Das heißt also, genau wie ich vorhin sagte, Sensibilitäten, wir vertragen offensichtlich nicht mehr, dass irgendwo jemand ein klein bisschen vom jeweiligen Mainstream abweichende Äußerungen macht oder sich mal ein bisschen derber oder deftiger ausdrückt. Stadtbild ist ja nun wirklich ein harmloser Satz. Und das zeigt, wie übersensibel wir sind. Und die Folge der Übersensibilität ist, dass Politiker sich nicht mehr trauen, klare Worte in den Mund zu nehmen, was die Wähler aber andererseits von ihnen erwarten. Und das führt genau in diesen Angststillstand, ja, der titelgebend für mein Buch ist.
Dass Toleranz in Intoleranz umschlägt gegen diejenigen, deren Toleranzbegriff weiter oder anders gefasst ist. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Ja. Wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren gibt es so etwas wie ein gesellschaftliches Mindset, das man fälschlicherweise linksgrün nennt. Na, die Rechten nennen das linksgrün oder dann auch mit so Akzentuierung wie linksgrün versifft oder so. Also sagen wir mal, ich würde es nicht links nennen, aber so ein gewisser Moralismus über das, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und diese Menschen wollen, ein verständliches Motiv, die liberale Demokratie gegen rechte Unterwanderung oder die Gefahr, dass die Rechten an die Macht kommen und dann autokratische Strukturen etablieren, möchten es verteidigen. Aber wenn man das so verteidigt, wie zum Beispiel Nancy Faeser das vorhatte mit ihrem Demokratiefördergesetz, dass man Menschen dazu anstiftet, Vereine gründet, Initiativen gründet, die nichts anderes tun, als das Internet danach zu durchforsten, wer sich irgendwo komisch geäußert hat, um das im Zweifelsfall strafrechtlich verfolgen zu lassen, dann entsteht ja ein Klima der Denunziation. Das heißt also, um die liberale Demokratie zu schützen, macht man etwas, was eigentlich Gift für die liberale Demokratie ist. Und das ist etwas, was wir erleben. Und das wird eben nicht nur von den Rechten kritisiert, sondern das lässt sich auch, wie in meinem Falle, mit linksliberalen Argumenten kritisieren und sagen, wie schade, dass wir heute zum Beispiel keinen Linksliberalismus mehr haben, wie ein Gerhard Baum, den früher vertreten hat, eine Hildegard Hamm-Brücher. Ja, die wären da ganz sensibel gewesen und hätten gesagt, sowas können wir nicht tun.
Schafft man am Ende durch so ein Verhalten vielleicht sogar einen größeren Boden für rechts oder eben extremes links, also für extreme Positionen?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, dass die Art, wie die sogenannte Mitte versucht, die liberale Demokratie zu schützen, sie einen enormen Unmut hervorruft. Weil man zu Recht sagen kann, dass der Meinungskorridor im öffentlichen Raum immer schmaler wird. Und wenn man sich das politische Bild in Deutschland mal anschaut, wir hatten noch vor 10, 15 Jahren keine 10% der Bevölkerung, die bei den Wahlen Parteien gewählt haben, die aus Sicht der Mitte als Rand gelten. Das war dann früher mal 7% oder so für die Linkspartei. Der Rest hat Parteien der Mitte gewählt. Wenn wir heute Meinungsumfragen anschauen, dann haben wir in der Mitte noch etwa 60% und 40%, das sind die Meinungsumfragenergebnisse für die AfD und die Linkspartei, die von der Mitte nicht mehr als Mitte der Gesellschaft, sondern als Rand betrachtet werden. Und das liegt unter anderem auch daran, wie die Mitte versucht, die liberalen Werte der Demokratie zu verteidigen, nämlich zum Teil mit illiberalen Mitteln.
Jetzt wollten wir über Lösungen sprechen. Wie können denn dann Lösungen aussehen?
Ich wünsche mir natürlich deutlich mehr gesellschaftliche Toleranz. Wir haben in Deutschland eine sehr gute Firewall. Die haben wir seit Gründung der Bundesrepublik. Sie dürfen in Deutschland niemanden beleidigen, also nicht verunglimpfen. Sie dürfen nicht zu Gewalt aufrufen und keine Volksverhetzung betreiben. So, und ich finde es sehr, sehr gut, dass es diese Straftatbestände gibt. Wenn wir aber darüber hinaus noch anfangen, über diese 4 juristisch belangbaren Straftatbestände den Meinungskorridor schließen zu wollen und das Zulässige vom Unzulässigen zu unterscheiden, dann machen wir einen gewaltigen Fehler. Ich bin dafür, dass wir den Debattenraum öffnen. Ich bin auch dafür, dass wir den Debattenraum in den Medien öffnen. Wir hatten einen sehr begrenzten Debattenraum in der Corona-Pandemie. Wir hatten einen sehr begrenzten Debatten und haben ihn immer noch bezüglich des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Wir haben einen sehr begrenzten Debattenraum hinsichtlich Israel-Gaza. So, und in all diesen Sachen würde ich mir wünschen, dass man im Rahmen des gesetzlich Zulässigen, also fernab von Beleidigungen, Verunglimpfungen und so weiter, möglichst breit in der Gesellschaft darüber diskutieren sollte. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Einen Punkt wollen wir noch aufgreifen, weil es einige Hörerkommentare gibt, beispielsweise von Schmidt, Blecki Marie aus Bruchsal oder Caroline Storch aus Überlingen, betrifft die Geschichte mit Robert Habeck und die Schwachkopf-Diskussion. Ja. Und Caroline Storch aus Überlingen schreibt zum Beispiel, sie hätten unterschlagen, dass der Angeklagte wegen Volksverhetzung angeklagt wurde.
Um Gottes Willen, das ist er nicht. Da, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, sind Sie Fake News unterlegen. Der Bayerische Rundfunk hatte das mal verbreitet. Felix Banacak hatte das bei Markus Lanz in der Sendung gesagt, der Grünen-Vorsitzende, dass es hier eine Anzeige wegen Volksverhetzung gab. Das ist sachlich falsch. Da sind Sie Fake News unterlegen. Nein, tatsächlich hat es das nicht gegeben.
Wie war es denn mit Felix Banacak?
Felix Banacak hat das bei Lanz gesagt, dass der Mann noch nicht wegen des Begriffs Schwachkopf oder wegen des Schwachkopf-Memes eine Hausdurchsuchung bekommen hätte, sondern der Mann sei wegen Volksverhetzung angezeigt worden. Der hätte dann auch viele andere rechte Taten und so weiter oder Worte begangen. Und es hat sich herausgestellt, das stimmt einfach nicht. Nein, die Hausdurchsuchung war wirklich wegen des Schwachkopf-Memes. Und dieser Mann aus Bayern ist nicht einschlägig wegen Volksverhetzung bekannt oder angeklagt gewesen.
Lässt sich herausfinden, inwiefern Felix Banacak diese Aussage dann getroffen hat? Auf welche Grundlage?
Auf Basis von Informationen. Er hatte da etwas gesehen, das der Bayerische Rundfunk ausgestrahlt hatte. Und auf Basis dieser Informationen, die leider falsch waren, hat er das gesagt.
Aber da lässt sich auch dran erkennen, wenn eine Falschinformation einmal in der Welt ist, dann gilt sie ja dennoch im Nachgang als wahr.
Also ja, vor allem, wenn sie auf offene Ohren trifft von dem einen oder anderen, der sich natürlich freut und denkt, ah, so ist das also gewesen. Und dann vielleicht aus Sympathie für Habeck denkt, ach ja, ist ja dann doch alles gar nicht so schlimm gewesen und hat ja auch nichts Schlimmes gemacht oder so. Man muss ja leider sagen, die Fakten sprechen dagegen.
Wir sind dabei, Lösungen zu finden, wie eine Gesellschaft wieder zu mehr Diskussionen kommen kann und auch Dinge, Sie haben die Empfindsamkeit angesprochen, vielleicht auch wieder lernen kann, Dinge eher auszuhalten. Was brauchst du da?
Tja. Eigentlich bräuchte es eine andere Erziehung. Kinder heute, junge Menschen lernen sehr häufig einfach nicht mehr damit, mit Schwierigkeiten, mit Konflikten, mit Dingen, die ihnen nicht gefallen, umzugehen. Und auf diese Art und Weise kultivieren wir unsere Sensibilität, was einerseits schön ist, sehr gut, dass wir das heute können gegenüber früheren Zeiten. Auf der anderen Seite werden wir halt überempfindlich und uns fehlt jegliche Resilienz, damit umzugehen, wenn die Dinge anders laufen oder uns nicht passen und wir fühlen uns eben wahnsinnig schnell angegriffen. Ja, das Zauberwort wäre Resilienz. Das Problem ist immer nur, wenn man Appelle an die Eltern macht, damit kann man nichts ausrichten.
Jetzt würden Ihnen viele Eltern an dieser Stelle vermutlich auch widersprechen, die sagen, unsere Kinder haben so viele Herausforderungen, der Schulalltag ist so schwierig. Wir haben Meldungen über Cybermobbing in den Nachrichten. Also die Herausforderungen sind durchaus gegeben. Warum sagen Sie?
Der Schulalltag war früher viel schwieriger.
Inwiefern?
Als es Begriffe wie toxische Männlichkeit und Cybermobbing und sowas alles noch nicht gab. Also ich meine, es gab auch früher Kinder, die auf den gedisst wurden in der Klasse, die auf dem Schulhof verprügelt wurden und so weiter. Das ist natürlich alles nicht schön. Aber wir wollen ja nicht so tun, als wären das alle neuere Erscheinungen. Was sich verändert hat, ist, dass wir nicht ganz zu Unrecht sensibler darauf reagieren, als wir das früher gemacht haben.
Ist doch eher eine positive Entwicklung.
Ist eher eine positive Entwicklung, würde ich auch jederzeit sagen. Nur wenn am Ende dabei Menschen rauskommen, die mit Widerständen nicht gelernt haben, umzugehen und in eine Gesellschaft reinkommen und die Gesellschaft der Zukunft enthält gigantische Herausforderungen und sehr, sehr große Probleme, dann sind sie darauf nicht vorbereitet und dann können sie damit nicht umgehen. Das ist halt die Schattenseite einer eigentlich guten Entwicklung.
Wir hatten vor einer Weile eine Dame in der Sendung, die sich mit Cybermobbing, mit Mobbing allgemein an Schulen und Kindern und mit Eltern auseinandersetzt. Die prägte den Begriff von Rasenmähereltern. Bedeutet, dass Eltern die Probleme für die Kinder im Voraus wegmähen und weniger Herausforderungen da sind.
Ja,
Ihren Äußerungen entnehme ich, Sie unterschreiben das.
Ich unterschreibe das und letztlich ist es der Narzissmus der Eltern. Also diese Haltung, dass man möchte, dass die Kinder, also es ist schön, jeder Erwachsene, wenn er gesund ist, möchte, dass seine Kinder ihn lieben. Aber dass man alles dafür tut, so der allerbeste Freund und zu sein und die Kinder, dass sie einen ganz, ganz toll finden und so weiter, das ist nicht die Aufgabe der Eltern. Ich meine, die biologische Aufgabe von Eltern besteht darin, sich überflüssig zu machen. Und wenn die Kinder dann nachher gerne mit einem befreundet sein wollen, dann ist es ein großes Geschenk. Aber während der Erziehung darauf hinzuarbeiten, dass die Kinder quasi ein verlängertes Ich sind, dass sie so eine Zeit des Lebens die innersten, internsten Gefährten bleiben und so weiter, da übertreiben wir in diese Richtung, weil wir die Kinder auf diese Art und Weise nicht resilient und nicht reif genug machen für diese schwierige Zukunft, die ihnen bevorsteht.
Sie schreiben in Ihrem Essay Angststillstand, was es braucht, wenn wir schauen auf die Lösungen.
Ja.
Brüderlichkeit ist da ein Stichwort.
Ja.
Das erlebt man aktuell in der Gesellschaft. Einige ältere Menschen vor allen Dingen beklagen, dass es früher einen größeren Zusammenhalt in der Gesellschaft gab. Den gibt es heute nicht mehr so. Wie kommt man da wieder hin?
Ja, also erstmal muss man verstehen, warum der nicht mehr da ist. Ist ja nicht so, dass man denkt ja immer als ältere Generation, die jüngeren Generationen haben irgendwie den Verstand verloren oder so. So einfach ist das ja nicht. Sondern der Schwund an Gemeinsinn in unserer Gesellschaft ist eine Folge unseres Wirtschaftssystems. Und das ist ja, diesen zweiten Schritt zu gehen, das zu denken, fällt vielen Menschen schwer, weil wir ein sehr erfolgreiches Wirtschaftssystem haben. Wir haben auch keine Alternative, wir kennen keine praktikable Alternative dazu. Aber wenn jeder zum Kapitalisten seiner selbst wird, dann ist er automatisch auch eher der Konkurrent, der sich von jedem anderen unterscheiden will und eigentlich auch, um zu reüssieren, im Leben unterscheiden muss. Und wenn alle sich voneinander unterscheiden, also alle dasselbe wollen, anders sein als die anderen, wo soll da noch ein Gemeinsinn herkommen? Das ist eigentlich eine ganz, ganz logische Entwicklung, wo man sich einfach ehrlich machen muss, dass die aus der Struktur unseres Wirtschaftens, aus dem inzwischen nicht nur ökonomischen, sondern kulturellen Kapitalismus entspringt.
Dennoch würde jeder natürlich befürworten, den Wohlstand erhalten zu wollen. Und jetzt natürlich nicht, die These kann ja nicht sein, ach, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir einen größeren Gemeinsinn.
Nee, ja, also es ist ja tatsächlich so, ne, wenn es uns schlechter gehen würde, es kommt darauf an, auf welche Art und Weise es uns schlechter geht, würde der Gemeinsinn steigen. Ja, zum Beispiel, wenn wir uns in einer Kriegssituation befinden würden, dann würde der kulturelle Kapitalismus ziemlich schnell schwinden, die individuellen Unterschiede, auf die käme es nicht mehr an, sondern da geht es darum, die Reihen zu schließen. Aber das wäre die gruseligste Vorstellung, die ich mir überhaupt machen kann, ist, dass man unter anderem, um den Gemeinsinn hier im Land zu erhalten, sich auf ein militärisches Abenteuer einlässt.
Also darüber können sich, glaube ich, alle verständigen, dass das keine Lösung ist.
Nee, das wäre überhaupt keine Lösung. Also ich meine, diese Solidarität wäre so fürchterlich erkauft, dass ich sie mir auf gar keinen Fall wünsche.
Wie lässt sich wieder zu einem Gemeinsam kommen in der aktuellen Situation?
Ja, also ich glaube, dass immer jede Bewegung in der Gesellschaft ihre Gegenbewegung hervortreibt. Im Augenblick sehen wir, so wie man sagen kann, dass Obama einen Trump ermöglicht hat, obwohl er das nun wirklich nicht wollte, kann man sagen, dass das, was wir links-grün nennen, die AfD stark gemacht hat, was sie natürlich auch nicht wollten, aber was quasi sozusagen die dialektische Gegenreaktion darauf ist. Und dann stelle ich mir bereits natürlich schon die Zukunftsfrage, was folgt denn dann auf den Rechtsruck? Ja, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es passieren kann, dass wir in 3,5 Jahren die AfD in der Regierung haben und wenn nicht in 3,5 Jahren, dann bei der übernächsten Wahl. Damit ist aber die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Ich meine, die AfD wird kein einziges der Probleme, über die wir geredet haben und auch all die anderen ökonomischen Probleme, die Deutschland hat, lösen können. Und dann ist die Frage, was wäre denn dann sozusagen der vernünftige Common Sense, zu dem man dann nach diesen Irrtümern zurückkehren kann. Also eigentlich fange ich schon an, mir Gedanken zu machen für die Zeit in 10 Jahren.
Gibt es da, Sie sind philosophischer Generalist, gibt es da aus der Geschichte Lösungsansätze, die man finden kann?
Ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Also wir können natürlich bestimmte Grundmuster aus der Geschichte erkennen und da erkennen wir daran, wie opportunistisch Menschen sind und da erkennen wir auch daran, dass wenn irgendwo Länder einen wirtschaftlichen Niedergang haben, radikale Lösungen gesucht werden. Davon haben wir leider zu viele historische Beispiele, nicht nur in der deutschen Geschichte. Aber so ein philosophisches Patentrezept haben wir eigentlich nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn es viel mehr Kollegen gäbe, wenn es viel mehr Intellektuelle, ob öffentliche oder an Universitäten gäbe, die sich darüber Gedanken machen könnten, wie wir tatsächlich wieder in eine Gesellschaft kommen, in der der Gemeinsinn gestärkt werden kann und wie eine liberale Demokratie in ihren Grundwerten gestärkt werden kann, auch dann, wenn sie das Wohlstandsversprechen, das dieses Land so lange zusammengehalten hat. Das war ja der gemeinsame Nenner, der Gemeinsinn dieses Landes war der steigende Wohlstand.
Wir wollten über Universitäten sprechen, eigentlich Orte der Meinungsfreiheit schreiben. Sie werden zugunsten einer bestimmten Weltsicht okkupiert. Inwiefern ist das von Ihnen so festgestellt worden?
Ja, es ist also interessant. Früher waren ja Universitäten ähnlich wie auch die Kunst. Ja, Experimentallabore der Gesellschaft, in dem Zukünftiges gewagt gedacht werden sollte. Und wir haben einerseits durch die massive Empirifizierung der Gesellschaftswissenschaften eine sehr starke Entpolitisierung unserer Universitäten erlebt. Und auf der anderen Seite, es gibt ja viele Beispiele davon, wie eng Meinungskorridore an Universitäten geworden sind. Also ausgerechnet da, wo man sagt, das sind doch die geborenen Debattenräume einer Gesellschaft, wo auch das Neue und das Andere seinen Platz hat und gedacht werden kann. Genau das haben wir eigentlich nicht mehr. Ne? Man kann das ein berühmtes Beispiel ist, dass an der Humboldt-Universität eine Forscherin eingeladen wurde, die die These vertritt, es gibt zwei Geschlechter und nur zwei. So, ob man dem hier zustimmt oder nicht, da kann man drüber diskutieren und da sollte man auch drüber diskutieren und da kann man auch gerne debattieren, aber jemanden auszuladen, weil das offensichtlich eine politisch nicht mehr tragbare Meinung ist, zeugt von einer solchen dermaßenen Intoleranz, gerade an einer Universität, der ja genau der Debattenraum sein soll. Man kann die Forscherin einladen und wenn man anderer Ansicht ist, dann kann man freundlich mit ihr darüber diskutieren. Aber dass Meinungen ausgeschlossen werden und dann noch eine Meinung, die wahrscheinlich von 90% der Bevölkerung geteilt wird, das ist schon absurd.
Ist es denn ein Phänomen, was häufiger auftaucht? Sie kommen jetzt mit dem einen Beispiel, dass statt diskutiert wird, das ausgeladen wird?
Ja, das ist nicht nur einmal vorgekommen. Das kommt durchaus häufiger oder gar nicht erst eingeladen oder bestimmte Debatten, die dort gar nicht erst stattfinden dürfen. Das ist leider so. Und unsere Universitäten haben diese Rolle verloren, im Grunde genommen die Gesellschaft voranzutreiben. Das liegt schon an der Art und Weise, wie Professoren ausgewählt werden. Man legt ziemlich großen Wert darauf, keine allzu streitbaren Geister zu befördern oder auf Professorenstellen zu nehmen, aus Angst, der könnte irgendwo anecken oder das könnte Ärger geben und da denkt die Uni, sie kommt vielleicht in Verruf, wenn der wieder irgendwas sagt. Warum ist das alles so? Weil der Meinungskorridor so eng ist. Wäre der Meinungskorridor breiter, bräuchten auch die Universitätsdirektoren, die Kanzler und Rektoren und Dekane keine Angst mehr haben. Haben sie aber.
Wäre es nicht ureigene Aufgabe von Universitätsleitung zu sagen, naja, canceln ist für uns keine Lösung, sondern wir bringen diese unterschiedlichen Ansichten zusammen und wir lassen diskutieren, weil das ist der Raum, wo wir auch Diskussionen lernen.
Das wünsche ich mir, aber diese Menschen haben Angst. Die haben Angst, es fällt auf sie zurück, es fällt auf die Universität zurück, es gibt irgendwo einen Shitstorm, es gibt eine Empörung, die Uni muss irgendwas klarstellen oder gerade stellen, weil irgendeine Meinung geäußert wurde, die die Uni offiziell irgendwie nicht teilt und so weiter. Das ist das große Problem. Wir haben ja gerade von Resilienz gesprochen. Natürlich ist es schön, wenn die Resilienz von jedem Einzelnen gestärkt würde. Aber was tausendmal wichtiger ist, dass die Resilienz von Verantwortungsträgern, also von Programmdirektoren, von Verlagsleitern, von Ausstellungsmachern, von Universitätsverantwortlichen, die sind vor allen Dingen angesprochen, resilienter zu sein und nicht sofort Angst um ihren eigenen Job zu haben, wenn an der Universität im Gespräch vielleicht Sätze fallen, die andere meinen, sie müssten sie skandalisieren. Das gehört halt zu einem offenen Debattenraum dazu.
Ja, und das war ja mal ureigenste Aufgabe, für die Debatte dazustehen. Also ist das Ihr Appell hinsichtlich den Verantwortungsträgern?
Früher gab es diese Debatten. Na, vor 20 Jahren haben wir damit kein Problem gehabt. Früher gab es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der leistete sich auf der linken Seite einen Klaus Bettnarz. Ja, der definitiv sehr links war oder eine Gabriele Krone Schmalz. Und auf der anderen Seite des Spektrums gab es einen Gerhard Löwenthal, ja, den wenn meine Eltern, der den im Fernsehen sahen, sagten, das Bier wird sauer, die Milch wird sauer, das Bier wird schal, im Fernsehen spricht der Löwenthal. Ja, also das war ganz, ganz, ganz rechter Gottesdienst. Und beides fand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk statt.
Sie fordern jetzt mehr moralische Bescheidenheit. Wie lässt sich die erlangen?
Ja, also mehr Meinungstoleranz im Allgemeinen im Rahmen des vorhin definierten Zulässigen. Ja, natürlich nicht rassistische Äußerungen und sowas alles, da sind wir uns ja völlig einig. Also alles das, was zu Recht Straftatbestände sind. Aber ich wünsche mir, dass wir mit mehr Vernunft und weniger Moral in diese Debatten gehen, weil wir, Moral ist eine feine und gute Sache, aber wir betreiben einen unmoralischen Gebrauch von Moral, wenn wir alles moralisieren. Dann kommen wir in der Gesellschaft in einen totalen Stillstand und verhindern, dass diese Gesellschaft sich in welche Richtung auch immer weiterentwickeln kann. Und das ist völlig ungesund. Ich meine, es wäre ja schlimm, wenn wir zu dem ökonomischen Stillstand, in dem wir hier gerade geraten, auch noch in einen gesellschaftlichen Stillstand, in dem wir gar nicht mehr über Alternativen oder über andere Varianten und über größere Veränderungen im Gesellschaftssystem nachdenken dürfen. Das darf nicht passieren. Dann sind wir wirklich eine sterbende Gesellschaft, wenn es darauf hinausläuft.
Sensibilität kann nur gesteigert werden, wenn Gelassenheit zunimmt, Richard David Precht. Das ist ein Satz aus Ihrem Essay Angststillstand. Sie haben ja auch so manchen Shitstorm über sich ergehen lassen müssen. Wie sind Sie denn gelassener geworden?
Ach ja, ich bin ja inzwischen ein Wolf, der schon viel Schnee gesehen hat. Und irgendwann merkt man, daran stirbt man nicht mehr. Ja, also es ist nach wie vor, ist jeder Shitstorm unangenehm. Man wird nie so unsensibel, dass einem das völlig egal ist. Ne? Dann wäre man ein Soziopath. Also insofern geht das einem immer nahe, aber irgendwann lernt man auch, das realistischer einzuschätzen. Und ich will nicht sagen, dass man damit lernt, gelassen umzugehen, aber gelassener als früher schon.
Es kommen viele Kommentare der Hörerinnen und Hörer rein. Von Tanja Weißer möchte ich gerne aufgreifen. Sie schreibt, wir sollten dringend wieder Flexibilität üben. Passt das da rein?
Ja, also flexibler sein, weniger starr, weniger verkrustet. Man muss sich einfach überlegen, das Leben ist immer, mit Hegel gesagt, ein Spagat zwischen der Poesie des Herzens und der Prosa der Verhältnisse. Früher sind die Menschen mit der Vorstellung, das Leben ist kein Wunschkonzert, aufgewachsen. Das heißt, sie haben also die faktische Kraft der Prosa der Verhältnisse akzeptiert. Heute ist es umgekehrt. Heute regiert die Poesie des Herzens und wir ärgern uns, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie fühlen. Ja, und diese völlig einseitige Fokussierung auf die eigene Emotionalität führt in die Falle des ewigen Moralisierens und des Moralismus. Und man muss sich ja eins überlegen, wenn man jetzt moralisch argumentiert, und Moral ist ja eine wichtige Sache. Möchte ich die Welt damit besser machen oder möchte ich anderen zeigen, dass ich gut bin? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, also im Augenblick regiert die Gesinnungsethik. Die gute Absicht zählt, und ob die gute Absicht am Ende zu was Gutem führt oder vielleicht zu einer wahnsinnig trotzigen Gegenreaktion, zum Beispiel zum Aufstieg der Rechten, darüber wird gar nicht nachgedacht. Und ich plädiere dafür, dass wir aus dieser gesinnungsethischen Überanstrengung rausgehen und mehr wieder in eine verantwortungsethische Position reingehen, wo wir uns bei unseren moralischen Forderungen und bei unseren moralischen Sensibilitäten immer auch fragen, was richtet das mittelfristig gesellschaftlich an? Denn häufig kann das Verfolgen einer guten Absicht am Ende sich ins absolute Gegenteil verkehren. Und dafür möchte ich ein bisschen wieder das Bewusstsein öffnen.
Ja, und mehr um die Sache streiten als um die eigentlichen Personen.
Ja, das ist ja das Schlimme in unserer heutigen Zeit, weil jeder persönlich betroffen ist, wird ja immer gegen Personen geschossen. Wir dekontextualisieren Sätze. Ja, jemand hat irgendwo was gesagt, wir greifen uns, egal wie der Kontext war, einen einzigen Satz raus, um uns maßlos darüber zu empören, siehe Merz mit dem Stadtbild. Wir schießen gegen die Person, wir unterstellen Merz, er wäre Rassist und was weiß ich was alles und so weiter. Es ist gut, wenn wir über unsere Städte diskutieren. Und es ist sehr, sehr schade, dass unser Bundeskanzler keinen einzigen Vorschlag gemacht hat, wie er das Stadtbild verbessern möchte. So, und darüber können wir zu Recht diskutieren, da können wir ihm auch vorwerfen, dass er da nichts zu sagt. Da hätten wir gerne etwas Konkretes zugehört. Das sind alles berechtigte Diskussionen, die sind auch gut. Aber die maximale Keule rauszuholen, Rassismus und jemanden als Mensch bis zum geht nicht mehr zu diskreditieren, löst doch kein einziges gesellschaftliches Problem.
In Sachen Lösungsansatz zitieren Sie dann nochmal Ihre Philosophenkollegin Svenja Schlassbühler, die nämlich gesagt hat, wer Feindschaft verhindern will, der muss Gegnerschaft zulassen. Auch das kann eben ein Ansatz sein.
Das ist ein ganz zentraler und ein ganz wichtiger Satz. Ja, das ist ein Satz, den müsste man im Grunde genommen in den Bundestag einmeißeln. Ja, das ist ein großer Satz. Wer Feindschaft verhindern will, muss Gegnerschaft zulassen. Oder wie Helmut Schmidt sagt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Ja, und es gibt einen Unterschied zwischen Streit und Zank. Wir sind eine Demokratie, die sich unausgesetzt zankt. Die sich also nicht in der Sache, ja, mit verschiedenen Ansichten auseinandersetzt, sondern die gegen Personen, die wiederum gegen Personen gerichtet sind, sich zankt. Und wir müssen aus dem Zank raus und in den produktiven Streit rein.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Richard David Brecht.
Ja, ganz lieben Dank für das Gespräch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.